Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema Hormone gewählt, und zwar ein bisschen Licht in das Dunkle, Mystische reinzugeben, von zum Beispiel Cortisol, von Progesterol, von Testosteron. Wann ist das nötig? Für was steht das überhaupt? Was sind die Aufgaben von diesen? Oder sind diese Hormone wirklich nur immer als Sexualhormone zu bezeichnen? Oder haben die noch ganz andere Funktionen? Ich möchte heute einfach ein bisschen Klarheit haben über diese verschiedensten Hormone und habe hier eine Hormonexpertin einladen dürfen. Sie ist Fachärztin. Heute orientiert sie sich nur noch in der Weiterbildung für Hormoncoaches. Das heißt, dass ganz viele Menschen hier draußen und Therapeuten die Chance haben, im Bereich Hormone viel mehr zu wissen, und deshalb ist sie für mich genau die richtige Ansprechpartnerin. Das war jetzt lange. Ja? Marianne Krug, ganz herzlich willkommen bei mir. Ja.
Danke für die Einladung, lieber Gerne. Alexander.
Das war wie ein Eingangsplädoyer.
Ja,
gell?
Ja.
Jetzt wollte ich gerade noch deine Vita-Ramta lesen.
Ach, aber ja, nee.
Naja, fangen wir doch mal an. Für was steht eigentlich das Testosterol oder Testosteron? Mit N am Schluss.
N, Testosteron. Gut. Für was steht das?
Mhm. Also männlich.
Kommt drauf an, wen man fragt. Ne? Wenn du den Volksmund fragst, ist das so synonym für Erektion.
Ja, total.
Testosteron, das Männerhormon.
Das Testosteron gesteuert, sagt man doch auch.
Ja. Das, ne, wenn dann jemand sehr aggressiv ist oder so. Das sind Meinungen, die man über das Testosteron hat.
Mhm.
Und ja, Testosteron ist unabkömmlich für die Erektion, aber es ist bei weitem nicht nur das Sexualhormon, was den Männern für die Sexualfunktion dient. Testosteron steht bei Mann und Frau für Kraft, Ausdauer, Leistungsbereitschaft. Wie heißt das, wenn man sich gerne mit anderen misst, fällt mir gerade das Wort ein. Also competitive heißt das im Englischen. Und?
Braucht die Frau genauso wie der Mann, oder?
Absolut. Und etwas, das wird viel zu selten genannt, wir brauchen es für klares Denken. Und Mann wie Frau leidet unter, ich sag mal, weniger klarem Denken, wenn das Testosteron mangelt. Und deshalb steht es für mich nicht nur als Sexualhormon, oder in der Laienpresse wird es auch gern das Lusthormon genannt, ne? Weil es beim Mann für die Erektion und auch für die Libido steht, bei der Frau nur für die Libido. Sondern das Testosteron ist für mich in eine, das Kraft- und Ausdauer- und Klarheitshormon.
Ich sage, ach Gott, ein großes Spektrum, ja, und nicht mehr nur so eingeschränkt.
Nicht nur das für die Sexualfunktion zuständige Hormon, sondern es hat darüber hinaus so weitreichende Wirkungen für die Herzfunktion, für den Stoffwechsel, für die Hirnfunktion. Und ich stehe gerne für das Hormon Testosteron als Frau, weil es nicht gewusst wird, dass Frau das auch braucht.
Das heißt im Umkehrschluss, alle Leute, die jetzt vielleicht nicht so richtig in Kraft haben, wenig Ausdauer haben, das Gefühl haben, dass sie sich nicht immer klar ausdrucken können oder konzentrieren können, wäre jetzt eigentlich die Abklärung, ob der Testosteronspiegel ja, möglicherweise hier zu tief wäre.
Ja, ich würde jetzt nicht bei jedem sagen, der sich ein bisschen kraftlos fühlt, würde ich gleich zu der Hormonfrage greifen. Ja, da gibt es so einfachere Dinge auch noch. Ne? Erst einmal ist er gescheit ernährt, schläft er genug.
Klar.
Ja, er Gut. oder sie.
Ja.
Es gibt schon so ein paar Dinge, die vor den Hormonen, vor der Hormonfrage kommen. Aber wenn das alles durch ist, und typisch sind Patienten, die zu mir kommen, die sagen, ich bin im Fitnessstudio, ich mache meine Übungen zum Muskelaufbau und meine Muskeln werden nicht mehr. Ja, da hätten wir so die glatte Muskelkraft, muskelaufbauende Wirkung des Testosterons angesprochen.
Und da hat man manchmal bei diesen Bodybuilden das Gefühl, man riecht die schon, wenn sie kommen, oder? Riecht Testosteron?
Zu viel
das, was
riecht.
Man mal,
Das Hormon selbst riecht nicht. Aber ein Mensch, der zu viel Testosteron hat, riecht. So, man sagt so ein bisschen nach Pferdeurin.
Nett.
Ja, aber da hast du den Zusammenhang. Die Bodybuilder wissen das, dass die Muckis was mit Testosteron zu tun haben.
Die nehmen das sich nicht. Das?
Die besorgen sich das im Darknet.
Eben ist verboten,
ja. Auf verschiedenste Weise. Nicht damit sie besser im Bett sind, sondern damit die Muskeln aufbauen. Und dann gibt es noch ein Missverständnis, einen Mythos, den ich gerne aufkläre, wenn wir über Testosteron reden. So die testosterongesteuerten Männer, das sagt man denen nach, die aggressives Verhalten zeigen. Meine Haltung dazu ist folgende. Kein Hormon, was der Körper selbst produziert, hat in der Wirkung etwas, was zu etwas anderem führt als Wohlbefinden. Das ist so ein Grundsatz der Salutogenese, dass unser Körper darauf ausgerichtet ist, uns zu balancieren und in Gesundheit zu führen. Und die Aggression ist nichts, was mit Salutogenese zu tun hat. Und deshalb ist es nicht das Testosteron, was aggressiv macht, sondern es ist entweder ein Mangel an Testosteron. Was auch geht, ist ein wirkliches zu viel. Gibt es auch zu viel an Testosteron, was dann dazu führt, aber viel häufiger ist der Mangel an Testosteron, der aggressiv macht, oder der Mangel an einem balancierenden Hormon für die Männer, das wäre das Progesteron, oder manchmal ist es auch einfach nur Mangel an guter Erziehung. Aber
ja, ganz banal.
Es ist eher ein Mangelzustand.
Wusste ich nicht, ja.
Ich habe da so Bilder dazu, der ein Testosteron-satter Zustand macht überhaupt nicht aggressiv, der macht gelassen. Das ist für mich der Löwe, der im Schatten des Baumes gelassen liegt und seine Löwinnen zur Arbeit schickt. Ja, ist ein völlig gelassener Zustand.
Stimmt, der hat Testosteron.
Testosteron-satter Zustand macht gelassen. In der Homöopathie gibt es so einen Begriff, der heißt gelassene Stärke. Und das ist Testosteron. Und ich vergleiche es auch manchmal so in einer Hierarchie mit dem Generaldirektor. Ja? Der führt, aber von seinem Stuhl aus und im Allgemeinen gelassen. Ja? Das, was da so aggressiv in der Firma ist, das sind meistens die, die eine Etage drunter sind. Ja? Und denen diese Führung nicht anvertraut wird. Das ist ein Mangelzustand. Und das macht Aggression.
Es gibt ja einige so aggressive Menschen heutzutage, manchmal auch so, dass sie wirklich sogar ins Gefängnis kommen wegen solchen Dingen. Wird das überhaupt abgeklärt? Weil wenn die wirklich so einen starken Mangel hätten, dann sind sie ja irgendwo durch auch, ich sage mal, ein bisschen nicht unbedingt richtig zurechnungsfähig in solchen Situationen.
Also das ist jetzt ein bisschen zu einseitig gedacht. Zu einseitig, wenn man sagt, Aggression ist ein Mangelzustand, also müssen wir den Mangel beheben, dann ist die Aggression weg. Das ist mir zu geradlinig, zu mathematisch gedacht. Unser soziales Verhalten ist ein völlig komplexer Zustand. Und ich betrachte nur als Hormonoma, mir ist halt immer durch diese eine Tür. Ja? Aber insgesamt ist das ein komplexer Zustand. Und ich wüsste nicht, dass in den Gefängnissen derzeit Testosteron gemessen wird oder so. Ne? Aber Beispiel, du wolltest ja noch von mehreren Hormonen was wissen.
Ja, klar, aber noch im Testosteron, da war nämlich jetzt gerade was. Da wurde eine Frau, eine Olympiasiegerin im 100 Meter oder irgendwo im Sport, die hat einen zu hohen Testosteronspiegel. Und jetzt werden alle ihre Rekorde gar nicht mehr anerkannt, weil das Olympische Komitee hat jetzt definiert, Frau sein gleich bis dahin und darüber ist Mann.
Das ist also ein interessantes Urteil. Ja? Mhm. Also wenn man nachgewiesen hätte, dass sie das zugeführt hätte, würde ich da...
Kann man diskutieren, oder? Ne,
kann man diskutieren. Aber wenn sie also jetzt nicht zweigeschlechtlich ist, ja? Also es gibt diese Syndrome, in denen hinter dem Bild einer Frau ein anderes Geschlecht steckt.
Ja.
Ja, das wissen wir ja jetzt von den aktuellen Diskussionen um die Frage, haben wir nur zwei Geschlechter oder mehr. Wenn das alles nicht ist Und nur weil sie als Frau, als normal genetische Frau zu viel Testosteron macht, finde ich das eine außerordentliche Disqualifizierung der Frau. Ja, denn das würde man beim Mann ja nicht machen. Ne?
Nein.
Ne? Ja. Denn der Mann wird nicht, also jetzt nehmen wir einen Usain Bolt oder so. Ja, ist der schon mal geprüft worden, wie viel Testosteron er hat?
Kein Thema.
Ne? Also da, da spinnt irgendeiner, würde ich mal sagen. Mit so einer.
Da wird nicht mit gleichen Massen gemessen.
Nein, überhaupt nie. Nicht, das ist ja eh nicht, aber das ist ja auch heute nicht Thema.
Das Cortisol ist auch so ein Thema, was man immer wieder hört. Ja. Man hört es manchmal auch im Zusammenhang mit Entzündungsprozessen im Körper.
Mit was bitte?
Entzündungsprozessen,
oder?
Ja,
logisch.
Mhm. Okay, kannst du mir ein bisschen mehr erklären darüber?
Mhm. Ja, das Cortisol, es ist gut, dass das direkt ans Testosteron anschließt. Cortisol ist unser Angriffshormon, unser Tatkrafthormon und es ist existenziell wichtig. Hast vielleicht mal gehört, dieses Beispiel, ein Säbelzahntiger greift dich an und dann solltest du in der Lage sein, entweder in den Kampf mit ihm zu treten oder ganz schnell wegzurennen. Ja? Und das Hormon, was diese Existenzsicherung betreibt, ist das Cortisol. Das muss ganz schnell in die Höhe schnellen, damit wir alle Kraft, es öffnet also die Durchblutung in den Muskeln, es stellt Zucker zur Verfügung, ganz ist schnell.
Adrenalin und Cortisol in einem Zusammenhang?
Ja, die sind, beide sind die ausführenden Organe eines Angriffsimpulses. Ja. Und das Erste, das Schnellere ist das Adrenalin, das Cortisol kommt eigentlich hinterher. Aber es ist ganz existenziell wichtig, dass wir Cortisol ausschütten. Und damit wir damit das Leben einfach an sich gesichert ist. Mhm,
da verstehe ich gut.
Ja?
Aber es muss ja auch wieder abgebaut werden,
das
oder?
Das kommt noch. Davor kommt noch ein anderer Gedanke. Das Cortisol muss, so als Notfallhormon, hat es einige Eigenschaften, die nicht gut sind. Man zahlt also für so ein existenzsicherndes Hormon, zahlt man.
Das einen
ist
Preis.
Wie in der Gesellschaft, man zahlt einen Preis. Mhm. Einer der vielen Preise ist, dass zu viel Cortison Entzündungen macht. Ein zweiter Preis ist, dass zu viel Cortison unsere Neuronen, unsere Nervenzellen verbrennt. Ja, wir zahlen also den Preis unserer Neurone für die Existenzsicherung, jetzt mal ganz platt gesagt. Und damit das nicht so ist, hat irgendein wohlmeinender Schöpfer, wenn wir so wollen, eingerichtet, dass mit der Ausschüttung des existenzsichernden Hormones aus der Nebenniere gleichzeitig ein Sparhormon mit ausgeschüttet wird, was den Preis niedrig hält. Mhm. Und dieses Sparhormon, ich nenne es auch manchmal den Schäuble, wir hatten einen Wirtschaftsminister.
Ja, kriegen den Sparre.
Das Sparhormon, was uns einbringt, dass der Preis, den wir zahlen dafür, dass unsere Existenz gesichert ist, nicht zu hoch wird. Heißt, das DHEA schützt unser Hirn zum Beispiel vorm Verbrennen. Ja, das ist ein absolutes Hirnschutzhormon oder diese Wirkung ist im DHEA vorhanden. Und das heißt, da gibt es ein Organ, was dann beides ordentlich ausschüttet. Und solange das balanciert ist, kämpfen wir mit dem Säbelzahntiger oder laufen weg. Und danach legen wir uns erschöpft in die Ecke und alles ist gut. Hm? Weil das so balanciert ist. Wenn das nicht balanciert ist, wenn also die Anforderung zu groß ist, zu groß über lange Zeit.
Mehrere Säbelzahntiger, immer wieder.
Ne, immer wieder, als einen bekämpft und schon steht der nächste. Ne? So die siebenköpfige Hydra, was die
nennen. Ja, genau.
Ja? Wenn das lange Zeit auf einem hohen Niveau gehalten wird, erschöpft sich der das Sparhormon. Mhm. Und das Sparhormon ist ein mildes Androgen und die Vorstufe vom Testosteron. Wenn also diese Vorstufe und das milde Androgen sich erschöpft, ist die das existenzsichernde Hormon, Angriffshormon Cortisol in der Überzahl und das Schutzhormon zu schwach. Und das sind diese Zustände, auf die man mit Aggression reagiert, weil eigentlich eine Schwäche dahinter steckt. Ein Mangel an balancierenden Hormonen für das Existenzhormon.
Das passiert doch jetzt gerade bei vielen stressgeplagten Menschen, so, oder? Ja. Dann haben sie genau dieses Missverhältnis und daraus kann Burnout entstehen.
Richtig, richtig.
Und dann geht aber auch zum Beispiel die Testosteronproduktion zurück.
Ja, klar. Je höher das Cortisol, und da gibt es jetzt Mechanismen, die führe ich nicht ausführlich aus. Es gibt mehrere Mechanismen, die dazu führen. Cortisol hoch führt dazu, dass Testosteron abgesenkt wird. Das ist so eingerichtet, weil man, da führe ich jetzt auch mal wieder einen gütigen Schöpfer aus, der da sagt, wenn wir um unsere Existenz kämpfen, brauchen wir nicht die Sexualfunktion des Testosterons.
Klar, gibt es oder wichtigere Baustellen zu reparieren im Körper als jetzt da.
Und das wird aktiv gesenkt. Und das heißt, wenn also so ein stressgeplagter Mit-40er zu mir in die Praxis kommt und sich beklagt über Symptome, die eigentlich einem Testosteronmangel zuzuordnen sind, sagen wir mal, er hätte Erektionsstörung oder Libidostörung, und der ist gerade mal 45, dann ist das kein altersbedingter Testosteronabfall.
Dann der Cortisolspiegel.
Sondern das hat eine Ursache. Und die Ursache liegt nicht im Hoden und nicht in der Testosteronproduktion, sondern in einer Runterregulation durch unser Existenzhormon Cortisol. Und dann besteht die Heilung nicht darin, einfach nur Testosteron dazu zu geben. Es hätte seine Wirkung, aber es würde die Ursache nicht beseitigen. Ja? Sondern die Wirkung besteht darin, den Zusammenhang klar zu machen und für einen bewussten Umgang mit der Belastung einzutreten.
Ja, das wäre dann Yoga zum Beispiel, also
die Soft
Spaziergänge
Skills,
am Abend.
Ja, man
Waldspaziergänge.
Könnte, das sind ja Sachen, die gehen an den Mann gar nicht so gerne ran, ne? Die sogenannten Soft Skills. Es würde auch helfen, wenn er sich abends aufs Fahrrad setzt und das wegstrampelt, denn die sportliche Betätigung und manchmal auch den Gewinn, den man da in einer Wettkampfsituation hat, der treibt das Testosteron wieder hoch. Also es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem übermäßigen Stress grundsätzlich umzugehen. Die Soft Skills, die alles in die Ruhe bringen, oder die übermäßige Bewegung bis hin, manche treiben es ja über, treiben es mit den sportlichen.
Ja, klar. Aber jetzt sind wir wirklich an einem wichtigen Punkt drin, weil genau das ist ja eine Ursache. Die psychische Belastung oder der Stress und dass der Cortisolspiegel ständig zu hoch ist. Ja. Und daraus entstehen dann Entzündungsprozesse. Das hört man ja ständig jetzt heutzutage, die inflammatorischen Herde innerhalb des Körpers, wo immer noch größere Entzündungsprozesse auslöst. Jetzt sind wir plötzlich bei der Ursache einer großen schulmedizinischen Problematik, die man heute ja sieht.
Ja, und die man trotzdem nicht anerkennt, ne? Gibt zum Beispiel Stress als Ursache von Krankheit, ist nicht anerkannt. Ist keine Diagnose.
Außer erst beim Burnout, oder?
Auch Burnout ist eine Diagnose, die offiziell nicht anerkannt ist.
Ach nicht?
Ja, da sagt man Erschöpfungsdepression.
Ich habe mal einen gesehen, wer wirklich ein Burnout hatte. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Augen haben nur noch...
Versuch mal, jemanden mit Burnout als Diagnose Burnout zu geben, sodass er von der Krankenversicherung sein Geld wiederkriegt. Wird nicht anerkannt. Also Stress ist keine Krankheit und Burnout auch nicht. Wird in Gutachterprozessen nicht ernst genommen, die Erkrankung. Aber es ist das, was wir sehen in der Realität. Ja? Aber da haben wir wieder so sprachliche Dinge oder Umgang mit dem Respekt vor dem Einzelnen, der in der Medizin nicht immer gut ist.
Ich glaube gar nicht, die Zeit rennt, ist unglaublich. Ich schaue ja nicht auf die Uhr. Progesteron ist doch noch wahrscheinlich auch eins der wichtigsten Themen überhaupt, oder?
Ja, klar, wenn wir über so etwas reden wie, ich schmeiß nochmal Begriff in den Raum, bioidentische Hormone. Dann ist das erste Hormon, mit dem man gearbeitet hat, ist das Progesteron. Mhm. Das war ein amerikanischer Allgemeinarzt, der vor 50 Jahren entdeckt hat, dass man das Hormon vergessen hat. Zu viel Geschichte. Und dann hat er erstmalig beschrieben, was man mit Progesteron eigentlich alles machen kann. Und das war dann so, für mich war das der Eintritt in meine Leidenschaft zu den Hormonen, als ich gelesen habe, was man mit Progesteron alles machen kann. Wir fangen mal an, damit man das Ganze versteht. Progesteron ist bekannt als das Hormon der zweiten Zyklushälfte der Frau. Es wird auch Gelbkörperhormon genannt. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Gelbkörper? Der Gelbkörper entsteht jeden Monat neu aus der zurückgelassenen Eihülle. Ei, Follikel, Ei springt, Hülle bleibt zurück. In der Hülle bildet sich ein Gelbkörper. Gelbkörper macht Progesteron. Deswegen ist Progesteron bei der Frau typischerweise zyklisch vorhanden. Erste Zyklushälfte nicht und in der zweiten ist es vorhanden. Beim Mann ist es ein bisschen anders. Hatten wir bei einer anderen Sendung mal drüber gesprochen, dass Männer ja diesen keinen Zyklus haben, aber sie haben sehr wohl auch Progesteron. Unabhängig davon, wo es herkommt und wofür man es primär nur gesehen hat, als Sexualhormon der zweiten Zyklushälfte, hat es Wirkungen, die erstaunlich sind. Progesteron ist beispielsweise angstlösend. Progesteron ist schlaffördernd, Progesteron ist entspannend, Progesteron ist entblähend, Progesteron ist entwässernd. Progesteron ist ein Antikrampfmittel. Es hilft gegen die Verkrampfungen der Gebärmutter zum Beispiel, aber auch generell. Es ist ein Schmerzmittel. Und wenn man das sich alles vorstellt, dass ein Hormon das alles kann und dass das überhaupt damals, vor 50 Jahren, nicht verwendet wurde in der Medizin, ist es fantastisch, dass das so einen Siegeszug erfahren hat in der Gruppe der Therapeuten, die mit bioidentischen Hormonen arbeiten.
Die eine Ahnung haben darüber.
Ja, die das wissen und es einsetzen können, wenn es fehlt.
Aber es ist noch nicht groß verbreitet, dieses Wissen. Also ich kann mit vielen Leuten reden, die meisten haben keine Ahnung über die Funktion der Hormone.
Und da ist das Herangehen eben so, dass man auf der einen Seite sich anguckt, stimmt die Balance oder stimmt sie nicht? Und dann gibt es ein zweites Herangehen, wenn man denn von den Wirkungen, von den potenziellen Wirkungen weiß, kann man das Progesteron auch wie eine Tablette oder wie ein Zäpfchen anwenden, um etwas zu erreichen. Mhm. Ich sage immer zum Beispiel, Progesteron ist eine tolle Schlafpille für einen Mann. Ja. Und da.
Schon?
Ja.
Wieso nur für den Mann?
Es ist genauso auch für die Frau, nur da bei dem Mann ist es noch verwunderlicher. Mhm. Ja, dass wenn man in die Apotheke geht mit einem Rezept für ein Fertigarzneimittel, was Progesteron enthält, dann fällt erstmal der Apotheker in Ohnmacht. Ja, wenn du da mit dem Rezept hingehst und
sagst, stimmt.
Wieso, das braucht doch ihre Frau und nicht sie. Ja? Also, dass das überhaupt bei einem Mann angewendet wird, weiß der übliche Apotheker nicht. Dann hat man obendrauf stehen, dass es für Frauenbeschwerden ist. Dann hat man einen Beipackzettel, wo dann drin steht, dass du Brustkrebs kriegst, wenn du das nimmst. Also das Ganze ist so ausgerichtet auf Funktionen, auf die im weitesten Sinne Sexualfunktionen der Frau, dass keiner auf die Idee kommt, dass es auch für den Mann wirksam sein könnte. Ist nicht gewusst, wird nicht gewusst.
Ich denke, unsere Sendung hat einiges angeregt, aber auch gezeigt, wie vielfältig das Thema ist. Wir haben jetzt nur drei ganz kurz beschrieben. Und es ist ja so, du bietest ja auch eine Ausbildung an zu Hormoncoaches, wo man wirklich diese Vielfalt von Hormonen, wie viel gibt es überhaupt?
Oh!
Aber also, mit wie vielen beschäftigst du dich?
Es hängt davon ab, ich sag mal so rundherum 10.
10 wichtige Hormone im Körper.
Nehmen wir mal, wenn wir die Neurotransmitter da mit nehmen.
Mit denen muss man sich ein bisschen auskennen und auch eine Analyse aus dem Labor, die Zahlen lesen können, interpretieren können und dann letztendlich dem Patienten sagen können, hier und da könnten wir was machen über die Hormone, um dieses Problem zu lösen.
Ja. Die Befunde, die man dann findet, sollten übereinstimmen mit dem Befinden, was der Patient äußert. Und wenn das kongruent ist, dann kann man sehr viel Gutes machen, wenn man mit bioidentischen Hormonen arbeitet.
Ist das ein großes Bedürfnis am Markt?
Ja, und ich möchte so gerne, dass ganz viele Menschen diese Hormone verstehen lernen und lernen, wie man damit umgeht und damit Menschen helfen lernt. Und deswegen rufe ich auf zu der Ausbildung zum Hormoncoach. Es müssen nicht unbedingt Ärzte sein. Wenn man das Wissen allein über diese Hormone hat und dazu berät, kann man im Vorfeld vor jeder Verschreibung schon so viel regeln. Beispiel Testosteronmangel muss man nicht immer das Testosteronrezept zücken, sondern manchmal muss man einfach nur über den Stress reden. Ja, wenn man darum weiß, gibt es so viele beratende Funktionen, die wichtig sind. Dafür brauchen wir nicht unbedingt einen Arzt. Und ich bilde gerne Ärzte jeder Couleur und auch Heilpraktiker aus, damit diese Beratungsfunktion gescheit geleistet wird und angeboten
Brücken gebaut
werden kann.
Wird. Ja. Wo finde ich so eine Plattform, um mich da ein bisschen schlau zu lesen?
Ja, der Name Hormoncoach, www.hormoncoach.com wäre so eine Plattform. Da kann man sich darüber informieren, was alles zu der Ausbildung gehört und wer Hormoncoach werden kann. Und wofür es
Wenn ich das mache, dann bin ich ja ein Frauenversteher nachher.
Ja, Frau.
Oder umgekehrt.
Ja,
die Frauen verstehen die Männer, wenn sie die Hormonspiegel da ein bisschen kennen von den Herren oder Damen. He?
Ja, wenn du das wüsstest.
Super. Also ich finde das einfach nur unglaublich wichtig. Ich sehe, dass die Bedeutsamkeit, ich habe mal eine Ärztin hier gehabt, die hat gesagt, die wahren Chefs im Körper sind die Hormone.
Ja, Systemsteuerung im Computer.
Ja, und trotzdem wird über die Systemsteuerung des Computers heute noch immer viel zu wenig diskutiert, oder?
Richtig.
Ja, wäre schön, dass diese Plattform, wo du machst, wo man dann wirklich Postleitzahl eingeben kann, zack, kommt der nächste Hormoncoach. Und da kann sich jeder Patient, jeder Suchende eigentlich zu einem Finder werden, um hier eine beratende Stelle zu finden. Und ich weiß, dieses Thema geht noch viel, viel weiter als das, was wir jetzt gerade angeschnitten haben. Wir haben einige Sendungen gemacht mit Marianne Krug über den Bereich der Hormone. Bitte schauen Sie das einfach mal noch an. Es ist sehr, sehr spannend, dieses Thema, wo es um Wechseljahrproblematiken geht, wo man so unterstützend helfen kann, wirkliche Hilfe anbieten kann, dass es dieser ganze Übergang nicht allzu schlimm ist, wie sehr oft auch gesehen wird. Man kann mit Hormonen so vieles Wunderbares machen. Und wenn wir mehr Fachleute hätten, die da wirklich helfen könnten, das wäre schon eine großartige Geschichte. So, für mich war es das. Liebe Marianne, herzlichen Dank für diese Erläuterungen. Und Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.